Ja, das Thema der Predigt heute lautet Geheimnis des Glaubens, Christus in uns. Ja, wie kam ich zu diesem Thema? Ich habe in der letzten Zeit ein paar Bücher gelesen von Brüdern, die in verantwortlichen Positionen im Reich Gottes arbeiten und alle sehr engagiert waren, deren Dienst erfolgreich war, die aber alle an einem Punkt kamen, wo sie entweder ausgebrannt waren, mehr oder weniger zusammenbrachen oder zumindest frustriert feststellen mussten, dass da wohl einiges nicht stimmt. Sie spürten in ihren Herzen, dass in diesem Hamsterrad des geistlichen Dienstes etwas Entscheidendes fehlt, dass die Freude und Begeisterung, die sie am Anfang ihres Glaubenslebens hatten, verschwunden war und jetzt pflichtgemäßer und gewohnheitsmäßiger Dienst ohne geistlichen Tiefgang und ohne echte Freude an ihre Stelle getreten waren. Einer dieser Brüder, der das Buch immer nur auf und ab geschrieben hat, schreibt von einem interessanten Bild für solch ein Christenleben. In der Einleitung dieses Buches, überschrieben mit »So kann das nicht weitergehen«, ist da zu lesen: Jemand hat einmal das durchschnittliche Christenleben mit einer alten Matratze verglichen. Vorne und hinten ist es fest, aber in der Mitte hängt es voll durch. Als ich diesen Spruch hörte, faszinierte er mich. Weniger wegen seiner Originalität als vielmehr, weil er mein eigenes Christenleben so perfekt beschrieb. Ich wusste, dass ich bekehrt und erlöst war. Dieses Ende war stabil. Ich wusste auch, dass ich nach meinem Tod in den Himmel kommen würde. Auch dieses Ende war fest. Aber dazwischen, Mann, war das ein Durchhänger. Ich war auf dem Weg in den Himmel, aber dieser Weg, er war alles andere als himmlisch. Ein paar Zeilen weiter berichtet er, dass er oft zu Gott rief: Herr, es muss doch noch etwas anderes geben als dieses Elend. Bei den Männerrüsttagen am letzten Wochenende in St. Johann erzählte ein Bruder folgende Begebenheit. Jemand kam in sein Hotelzimmer und auf dem Heizkörper klebte so ein gelber Haftzettel und auf diesem Zettel stand drauf: Bitte gar nicht oder nur ganz aufdrehen. Wenn man halb aufdreht, dann pfeift und leckt es. Auch ein möglicherweise zutreffendes Bild für ein Christenleben. Wenn wir nur halb aufdrehen, pfeift es von dem ständigen Auf und Ab, von der damit verbundenen Frustration, und wir lecken. Das heißt, wir verlieren die Kraft und die Freude. Und ich konnte mich in diesen Bildern gut entdecken, und vielleicht geht es euch auch so, dass wir uns manchmal fragen, gerade wenn wir schon länger gläubig sind, das kann doch nicht alles sein, da muss es doch noch was geben. Diese durchhängende Matratze kann doch nicht unabänderliches Schicksal sein. Es kann doch nicht sein, dass das Gottes Wille für uns ist, dass das sein Weg für uns ist, dass er uns für so ein zumindest streckenweise maues und laues, langweiliges und freudloses Leben bekehrt hat. Als ich diese Zeilen geschrieben habe, hatte ich zuvor in einem Andachtsbuch aus Philipper 2 die Verse 14 bis 16 gelesen. Dort heißt es: Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Ich habe mich gefragt, bin ich dieses Licht in einer verkehrten Welt? Kann man mir dieses Licht sein wollen, abspüren, bin ich glaubhaft? Wirke ich überhaupt authentisch? Zu allem Überfluss stand dann noch folgender Satz in diesem Andachtsbuch: Das heilige und gottesfürchtige Leben von glücklichen Gotteskindern macht die Predigt des Evangeliums erst glaubwürdig. Darum lasst auch uns heute anhaltend um Kraft bitten, damit wir als Licht erscheinen inmitten unserer Familie, unserer Umgebung und an unserem Arbeitsplatz. Alles zweifellos richtig. Und meine Gedanken dazu: Mit meinem heiligen Leben ist es nicht allzu weit her, manchmal ist es eher scheinheilig. Meine Gottesfurcht war auch schon mal besser, und dann diese entscheidende Frage: Bin ich ein glückliches Gotteskind? Ich habe keine Zweifel, dass ich ein Gotteskind bin, aber glücklich. Und es geht hier nicht um ein Glücklichsein, wie wir es aus der Welt kennen. Jung, dynamisch und erfolgreich und die Hauptsache gesund Und nicht zu vergessen der uns zustehende Wohlstand, weil man sich ja sonst nichts gönnt. Es geht darum, ob ich glücklich bin, weil ich ein Gotteskind bin. Ist es überhaupt Gottes Absicht und Ziel mit uns, dass wir glücklich sind, wenn wir in der Bibel davon lesen, dass wir das Kreuz auf uns nehmen sollen, dass Selbstverleugnung angesagt ist, dass wir mit Leid und Verfolgung wegen unseres Glaubens rechnen müssen? Aber ich bin überzeugt davon, dass es Gottes Ziel und Absicht mit uns ist, wenn zum Beispiel Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben, Johannes 10. An anderen Stellen spricht die Bibel von Glückseligsein oder von Gottseligkeit und meint damit genau das, glücklich sein in Gott, glücklich sein, gerade weil wir Gottes Kinder sind, glücklich sein auf eine Art und Weise, wie es nur Kinder Gottes sein können. Wie sieht dieses Glücklichsein aus oder wie kann es aussehen? Die sicher vielen von uns bekannte Joni Eriksson sitzt nach einem Badeunfall seit mehr als 30 Jahren im Rollstuhl, ist ab unterhalb des Halses gelähmt, kann ihre Hände nur sehr eingeschränkt gebrauchen und ist trotzdem Millionen von Menschen zum Trost und zu einem Segen geworden. Ihre Einstellung, ihre Art von Glücklichsein beschreibt sie folgendermaßen. Paulus sprach von einer Ruhe des Herzens, die übernatürlichen Ursprungs ist, die sich Gott in allen Umständen bereitwillig unterwirft. Wenn ich von Ruhe des Herzens spreche, klammere ich dabei die Wirklichkeit, wie Gefängnisgitter, Rollstühle, ungerechte Behandlung und Krankheiten nicht aus. Was ich ausklammere, sind innere Vorgänge, die lediglich zu hektischer Geschäftigkeit führen, wie mürrische Gedanken, Fluchtwege suchen, sich ärgern oder Sorgen machen. Zufriedenheit ist ein gefasster Geist, der in der Lage ist, still zu sein und Leiden zu ertragen. Erinnern Sie sich an meine Definition des Leidens, dass man hat, was man sich nicht wünscht und sich wünscht, was man nicht hat. Ziehen Sie Ihre Wünsche ab und Sie erhalten Zufriedenheit. Worin besteht also dieses Glücklichsein in Gott? Ist es nicht diese tiefe Zufriedenheit in Gott, unabhängig von allen äußeren Umständen, diese Ruhe des Herzens, von der Joni spricht, ein tiefer, unerklärlicher Friede von Gott in unsere Herzen hineingelegt, der alle Vernunft übersteigt, wie es Paulus einmal formulierte. Doch wie soll das bei mir Realität werden? Es muss jetzt anders werden. Ich nehme mir vor, mein geistliches Leben neu auszurichten, es wieder so richtig anzupacken. Eher aufstehen, um Zeit zu haben für die Stille vor Gott. Mehr beten, nicht bloß in der Bibel lesen, sondern in der Schrift forschen und. Bis mir siedend heiß einfällt, das hättest du dir ja schon öfters vorgenommen, das hast du schon öfters probiert und die Ärmel hochgekrempelt, vielleicht nach einer Freizeit oder nach einem Seminar. Es hat dann auch eine Weile ganz gut funktioniert, aber irgendwann hat es dann wieder zu bröckeln angefangen und das alte Auf und Ab war wieder da. Wenn ich in der Bibel lese, empfinde ich es ab und zu so, als wenn ich mit Aufforderungen und Geboten bombardiert werde, die ich mir schon nicht merken, geschweige denn verinnerlichen und umsetzen kann. Gibt es denn keinen drinnen aus diesem Kreislauf? Woran kann es liegen? Kann es sein, dass wir in unserem normalen Christenleben die Gemeinschaft mit Gott ersetzt haben durch die Aktivitäten für Gott? Dass wir diese lebensnotwendige Gemeinschaft mit Gott sträflich vernachlässigen und damit die Quelle, aus der alles kommt, was uns fehlt und wonach wir uns sehnen, versiegen lassen. Wir lassen unser Herz verkümmern oder gar verhungern und übersehen dabei, dass dies der Ort ist, in dem Gott durch seinen Geist, der in uns wohnt, zu uns spricht. Wer sein Herz verliert, der verliert alles. Nicht umsonst heißt es in Sprüche 4,23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wenn wir unser Herz vernachlässigen, mit äußeren Dingen überfrachten und zuschütten, kann aus ihm kein geistliches Leben erwachsen, das Frucht bringt. Kann dieser tiefe Friede, von dem wir vorhin gesprochen haben, nicht entstehen. Kann auch nichts Ansteckendes oder Anziehendes nach außen durchdringen. Wenn wir den Kontakt zu unserem Herzen verlieren, verlieren wir die Gegenwart Gottes, die in unserem Herzen wohnt. Unser Herz kann nicht allein von Fakten und Prinzipien, von Grundsätzen und Lehre, von Geboten und Appellen leben. Es reagiert nicht auf nur äußere Aktivitäten und Programme, nicht auf Effizienz und Leistung, sondern lebt von Beziehungen, in erster Linie von der Beziehung zu Gott und von den daraus abgeleiteten Dingen wie Liebe, Hoffnung, von Gott gewirktem Glauben, von Angenommensein und Geborgenheit, von Heilsgewissheit und tiefem Frieden. Oswald Chambers schrieb dazu einmal: Mit dem Herzen wird Gott wahrgenommen. Das also ist Glaube, Gott mit dem Herzen wahrnehmen. Die wahre Geschichte jedes Menschen ist eine Reise, ist die Reise seines Herzens. Wo sind wir auf dieser Reise? Sind wir auf Abwege geraten, die da heißen können: gewohnheitsmäßiges Abspulen unseres Wochenprogramms mit Sonntagvormittag, Gottesdienst und wenn es hochkommt, vielleicht Bibelabend unter der Woche? Oder äußerer Aktivismus ohne Bevollmächtigung durch den Geist Gottes? Oder tote Gesetzlichkeit, die jeden und alles in der Gemeinde verurteilt? Oder gefühlsmäßige und schwärmerische Begeisterung ohne geistlichen Tiefgang und so weiter? An welchem Ort stehst du auf dieser Reise? Ein weiser Mann hat den Zusammenhang von äußerem Wirken und innerem Zustand in einem sehr einfachen Bild zum Ausdruck gebracht. Er schreibt da: Im Wohnzimmer tickt unsere alte Wanduhr gemütlich vor sich hin. Sie ist ruhig und in Bewegung zugleich. Ihr Pendel bewegt sich gleichmäßig und stetig. Die Zeiger rücken in Ruhe immer weiter. Die Uhr wirkt wie eine tiefe Ruhe und eine ständige Bewegung zugleich. Aber zu ihrer äußeren Bewegung gehört eine innere Spannung. Wenn die Uhr nicht aufgezogen und die Feder nicht gespannt ist, kann das Pendel nicht lange in Bewegung bleiben. Wenn man dann das Pendel von außen anstößt, schlägt es einige Male aus und man meint, die Uhr geht. Aber nach wenigen Bewegungen steht das Pendel wieder still. So ist es auch im menschlichen Leben. Die äußeren Impulse und Appelle, Ermahnungen und Aufforderungen zu einer Bewegung und Veränderung bringen nur kurzlebige Auswirkungen. Was haben Menschen alles gewollt und sich vorgenommen? Was haben sie einander alles angemahnt und sich aufgelegt, zugemutet und abverlangt? Was haben sie alles in Gang gebracht und wie schnell war es dann wieder vorbei? Wenn der Mensch nicht im Innern von Gott selbst angerührt und erfüllt, in Spannung gebracht und motiviert wird, nützen alle äußeren Impulse nur wenig. Wenn aber Gott selbst durch seinen Geist der Liebe in uns seine bewegende und motivierende Kraft einsetzt, dann sind auch die Anstöße und Ermutigungen von außen wichtig. So brauchen wir innen die Spannkraft des Geistes Gottes und von außen die Anstöße und Impulse der anderen. Er zitiert noch Epheser 3,17: Ich bitte darum, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Darum geht es, und das ist sozusagen des Rätsels Lösung, dass Christus in uns wohne durch den Glauben. Und damit komme ich zum eigentlichen Thema: Christus in uns, oder wie es im Kolosser 1, 26 und 27 steht: Das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, der allmächtige Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, wohnt selbst im Menschen, in jedem Menschen, der ihn aufgenommen hat, und befähigt und befreit diesen Menschen zu einem erfüllten und glücklichen Leben, zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Etwas, was die Menschen seit jeher mit allen möglichen Religionen, Ideologien, Weltanschauungen und Lebensprogrammen versucht haben und daran gescheitert sind. Nur das Christentum, das Evangelium, bietet dieses Vorrecht, diese wunderbare Erlösung. Gott wohnt im Menschen und vollbringt in ihm, was er von ihm fordert. Einfach eine geniale Lösung. Man kann ja nur mit dem Propheten Micha ausrufen, wo ist solch ein Gott wie du? In dem Vers aus Kolosser 3 ist die Rede von einem Geheimnis, das es gibt, seit es Menschen gibt. Er hat dieses Geheimnis im Neuen Bund, als er Jesus in diese Welt sandte, gelüftet. Aber diese Offenbarung wurde vorbereitet durch die gesamte Heilsgeschichte bis dahin. Und dies geschah in einer Art und Weise, wie Gott uns viele Wahrheiten offenbart. Nicht auf einmal und im ganzen Umfang, sondern nach und nach und dabei immer vollständiger. Machen wir einen kurzen Streifzug durch das Alte Testament bis zum Anfang des Neuen Testaments, in dem sich wie ein roter Faden eines durchzieht: Gottes Sehnsucht nach Gemeinschaft mit den Menschen, mit seinem Volk. Und die erste Station auf diesem Streifzug ist das Paradies. Adam und Eva wurden in den Garten Eden hineingestellt. Und sie hören die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, beim Wehen des Abendwindes, lesen wir da schon im 1. Mose 3. Dieser kurze Vers bringt uns etwas von dem Frieden und der Ruhe nahe, die im Garten Eden herrschten. Gott und die Menschen waren eins. Gott war persönlich da. Er redete und wandelte mit ihnen im Garten. Diese Gemeinschaft hatte er sich gewünscht und geschaffen. Gott wollte mit Adam und Eva eine innige Liebesbeziehung pflegen. Und hier sehen wir sehr schön, was Gott eigentlich wollte und was er wiederherzustellen versuchte und auch wiederherstellen wird. Die zweite Station auf diesem Streifzug ist die Stiftshütte. Im 2. Mose stoßen wir wieder auf Gottes Herzenswunsch. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich mitten unter ihnen wohne. Gott ließ sich durch das Volk Israel ein Heiligtum errichten und 2. Mose 40 berichtet über die Fertigstellung der Stiftshütte. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Die Begriffe Wohnung und Herrlichkeit Gottes begegnen uns immer wieder. Der Herr schafft eine Wohnung, um unter den Menschen zu wohnen. Wenn seine Bleibe fertiggestellt ist, zieht er ein. Seine Herrlichkeit erfüllt dann die Wohnung. Dort offenbart er sich. Und wir sehen, weil Gott uns liebt, möchte er unter uns wohnen und uns seine Herrlichkeit offenbaren. Ähnliches gilt für die nächste Station, Salomos Tempel. Auch hier treffen wir wieder auf diese Begriffe Wohnung Gottes unter den Menschen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Wir wissen auch, wie die Geschichte weitergeht. Durch die Sünde des Volkes letzten Endes wurde der Tempel zerstört und diese Wohnung Gottes unter den Menschen ging genauso verloren wie die vorigen. Aber Gott ließ sich nicht von seinem Ziel abbringen. Im nächsten Schritt kam er uns einen ganz entscheidenden Schritt näher, nämlich als er Jesus Christus auf diese Welt sandte. Gott kam als Person, als Mensch, aus Fleisch und Blut auf die Erde, um unter den Menschen zu wohnen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Im 1. Kapitel Johannes. Kommt uns das bekannt vor? Wieder begegnen uns diese beiden Begriffe. Das Wort Gott selbst war Fleisch geworden, um unter uns zu wohnen. Die neue Wohnung Gottes finden wir in seinem Sohn, Jesus Christus, von dem Johannes schrieb, wir sahen seine Herrlichkeit. Und bevor Jesus diese Erde verließ, zeigte er auch seinen Jüngern, wie es weitergehen wird. Ich werde kommen im Heiligen Geist und werde Wohnung in euch nehmen. Und damit kommen wir zur vorläufig letzten und entscheidenden Station, nämlich seiner Gemeinde und damit zu jedem Gläubigen. Am Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen und Gott zog dadurch in die Herzen der Gläubigen ein. Gott wohnte nicht mehr bei oder unter den Menschen, sondern in ihnen, in ihren Herzen. Paulus kann deshalb die Gläubigen so ansprechen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und wenn Gottes Geist in uns einzieht, dann geht es nicht einfach nur um diese theologische Tatsache, dass Gott in uns wohnt, sondern darum, dass dadurch neues, göttliches Leben in uns gezeugt und hineingelegt wurde. So wie beim körperlichen Zeugungsakt ein neuer Mensch entsteht, so entsteht beim Einzug des Heiligen Geistes in uns ein neuer geistlicher Mensch in uns, was wir als Wiedergeburt bezeichnen. Und ich glaube, dass es für uns ganz entscheidend ist, zu verstehen, was da passiert ist. Das Neue, das hier entstanden ist, hat mit dem Alten, Vorhandenen absolut nichts zu tun. Es kann und will das Alte nicht reparieren, verbessern, für Gott tauglich machen und schön herrichten. Und Jesus bringt das ganz einfach zum Ausdruck, wenn er sagt, man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche. Und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten. Der alte Mensch ist mit Jesus mitgekreuzigt, er ist außer Kraft gesetzt. Deshalb können wir auch mit ihm das Neue nicht leben. Und wir haben genug damit zu tun, ihn am Kreuz zu halten. Deshalb ist es auch verkehrt zu denken, wir, also ich als Wilfried oder du als Andreas oder Martin oder wer auch immer, könnten mit Hilfe des Heiligen Geistes in uns dieses Neue leben. Dabei kommt das raus, was ich am Anfang geschildert habe und was uns immer wieder in die gleiche Sackgasse führt. Wenn wir mit Hilfe des Geistes Gottes in uns unser Leben, auch unser Leben als Christ führen wollen, dann haben wir schon verspielt. Dann machen wir Gottes Geist in uns zu einer Hilfsfigur, zu einem Problemlöser, zu einem Feuerlöscher, den wir aus der Halterung nehmen, wenn es irgendwo brennt. Und ab und zu beschäftigt uns die Frage, ob es schwer ist, als Christ zu leben. Was denkt ihr? Du kannst beruhigt sein. Nein, es ist nicht schwer, als Christ zu leben. Es ist unmöglich. Und warum? Weil nur einer ein solches Leben führen kann. Und dieser eine bist nicht du, sondern Christus in dir. Erst wenn er in uns wohnt, beginnt in uns das wahre Leben, das eigentliche Leben, wie es die Bibel versteht. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Also wir, die wir tot waren, geistig gesehen, wurden erst mit Christus in uns lebendig gemacht. Wir danken dafür, besonders beim Abendmahl. Wir bedanken Jesus dafür, besonders beim Abendmahl, dass er sein Leben für uns gab, damit wir Vergebung unserer Schuld erlangen konnten. Aber er gab es auch für uns, damit er sein Leben an uns weitergeben kann, damit er in uns leben kann. Die Erlösung ist nicht etwas, was Jesus für uns tat, sondern was er in uns leben möchte. Betonung liegt auf er. Wenn wir das nicht wirklich verstanden haben, werden wir ihm immer wieder ins Handwerk pfuschen. Mit unseren eigenen Versuchen, uns zu verbessern, uns zusammenzureißen, mit unseren eigenen Vorstellungen von dem, was richtig ist, was wichtig ist, was jetzt dran ist und so weiter. Wir alle, wenn wir wiedergeboren sind, brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass wir den Heiligen Geist nicht in uns hätten. Gott gibt uns sogar eine Garantie dafür, wenn er sagt, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Wir haben sozusagen ein amtliches Zertifikat drauf. Aber warum sieht dann unser Glaubensleben immer wieder so aus, wie ich vorhin geschildert habe? Kehren wir zurück zum Thema der Wiedergeburt. Ein neugeborenes Baby ist kein Selbstzweck, damit sich die Oma über das süße Baby freut, sondern aus ihm soll ein erwachsener, lebensfähiger Mensch werden. Dazu ist es nötig, alles zu tun, was sein Wachstum fördert. Nahrung, Wärme, Schutz, Liebe und Annahme und so weiter. Mit dem neugeborenen geistlichen Menschen in uns ist es genauso. Auch er ist kein Selbstzweck, sondern soll wachsen zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, wie es in Epheser 4,13 steht. Und auch dazu braucht es Nahrung, sprich geistliche Nahrung, Schutz und Bewahrung, Liebe und Annahme und so weiter. Und das Neue Testament spricht an vielen Stellen von diesem Wachstum. Eine ganz bekannte Stelle ist hier der Römer 12, Vers 2, wo es heißt, und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Im Galaterbrief wird dieses Wachstum so ausgedrückt: Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Und genau darum geht es, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und ich drücke jetzt etwas überspitzt aus: Nicht wir sollen die tollen Vorzeigechristen werden, sondern er soll in uns Gestalt gewinnen, bestimmend werden in unserem Leben, dass die Menschen Christus erkennen können, wenn sie uns beobachten. Wir sollen so leben, dass Jesus sein Leben in uns und durch uns ausleben kann. Und das Ziel dieses Wachstums ist es, dass wir ihm ähnlicher werden, ihm gleichförmig werden oder, wie es Paulus im 2. Korintherbrief im 3. Kapitel ausdrückt, in sein Bild verwandelt werden, Schritt für Schritt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn wir dieses Ziel aus den Augen verlieren, leben wir nur das halbe Evangelium, bleiben beim halben Evangelium stehen, bei der Tatsache, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und wir frei von Schuld sind. Wenn wir hier auf halber Strecke stehen bleiben, werden wir keinen großen Ansporn verspüren, unser Verhalten zu ändern, uns nach Wachstum auszustrecken. Dies führt dann dazu, dass wir uns selbst oder auch andere mit Appellen und guten Vorsätzen, mit "Du solltest eigentlich" Botschaften oder gleich mit dem Hammer des Gesetzes unter Druck setzen, um uns bei der Stange zu halten. Oder wir werden auf der Flucht vor geistlicher Lehre anfällig für schwärmerische Gruppierungen, die mit besonderen spirituellen Erfahrungen aufwarten und nüchternen Glauben und Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber durch Ekstase, Show und unbiblische Action ersetzen. Lasst uns also nicht dieses Ziel aus den Augen verlieren. Die Gemeinde wird im Neuen Testament auch als die Braut Christi bezeichnet. Die Botschaft des Evangeliums ist also eigentlich ein Heiratsantrag an uns. Und so wie eine Prostituierte durch die Eheschließung mit einem König zur Königin wird, so wurden wir schuldige Sünder zu Kindern Gottes. Wir wurden ein Adelsgeschlecht durch die Gleichsetzung, die Identifikation mit Christus. Und diese Beziehung und unsere neue Identität wird unser Ansporn von innen heraus sein für diese Veränderung, für dieses Wachstum. Und im ganzen Neuen Testament ist die Liebe und Gnade Gottes der bestimmende Anstoß für uns, ein Leben in Gott zu führen. Es gibt in der Natur einen wunderbaren Vorgang, der diesen Veränderungsprozess veranschaulicht. Es ist die Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling. Dieser Vorgang wird Metamorphose genannt, und das ist genau das gleiche Wort, das in dem Vers aus Römer 12, 2 für das Verwandeltwerden gebraucht wird. Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott diesen Vorgang geschaffen hat, um uns eine geistliche Wahrheit zu veranschaulichen und zu lehren. Was passiert dabei? Ein an den Erdboden gefesseltes Krabbeltier spinnt als Raupe einen Kokon und schließt sich vollkommen darin ein. Und dann setzt dieser wunderbare Vorgang ein, an dessen Ende ein völlig neues Wesen, ein Schmetterling, herauskommt. Zuerst an den Boden gebunden, kann sich nun der Schmetterling in die Lüfte von der Erde in den Himmel erheben und nun das Leben von oben betrachten. Für uns heißt das, als neues Geschöpf in Christus müssen wir anfangen, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Wenn wir einen schönen Schmetterling sehen, würden wir nie im Traum darauf kommen zu sagen: Was ist das für eine schöne verwandelte Raupe? Und warum nicht? Ganz einfach: Weil er eine Raupe war und wir ihn nicht nach dem klassifizieren und bezeichnen, was er einmal gewesen ist, sondern was er jetzt ist, eben ein Schmetterling. Und ganz genauso sieht Gott in uns ein neues Geschöpf in Christus. Und sicher werden wir nicht immer wie ein guter Schmetterling handeln. Wir landen vielleicht auf Dingen, die wir besser meiden sollten. Oder wir pflegen noch Beziehungen zu unseren früheren Raupenkumpels, die uns wieder in den Dreck ziehen. Oder wir vergessen einfach, dass wir jetzt ein wunderbarer Schmetterling sind oder sonst was. Aber die Wahrheit ist, dass wir für Gott immer ein Schmetterling bleiben werden. Und wir werden niemals wieder eine Raupe sein. Das ist auch der Grund, warum im Neuen Testament die Gläubigen oft als Heilige bezeichnet werden, weil sie das auch in den Augen Gottes sind. Ich möchte euch fragen, wie sehen wir uns? Ich hätte mich bisher immer noch als begnadigter Sünder bezeichnet. Und warum? Ja, ganz einfach, weil ich immer noch sündige. Aber damit würde ich zu einem Schmetterling, der ab und zu im Dreck landet, sagen, du bist nur eine verwandelte Raupe. Die Frage ist, wie wir uns selbst sehen, wie wir für uns selbst unsere Identität definieren. Ich denke, es gibt hier nur zwei Möglichkeiten. Wir definieren uns über unser Verhalten, also über das, was wir tun, so wie es in der Welt üblich ist und propagiert wird, also über Leistung und Erfolg, Anerkennung und Lob, über unsere Fähigkeiten und unser Wissen oder auch über die negativen Seiten dieser Dinge. Dann sehen wir uns immer noch als das, was wir vor unserer Bekehrung vielleicht waren, als der Versager, der nichts auf die Reihe bringt, als das ausgestoßene Aschenputtel, das keiner mag, als der unterbelichtete Naivling, der sich nirgendwo auskennt und so weiter. Möglichkeiten gibt es ja unzählige. Mit anderen Worten, wir sehen und fühlen uns im Grunde genommen immer noch als eine Raupe und werden uns auch so verhalten. Und ein Schmetterling, der sich immer noch als Raupe sieht, wird natürlich nie auf die Idee kommen, fliegen zu wollen. Die andere Möglichkeit, und die zeigt uns die Bibel auf, ist, dass wir unsere Identität, also die Frage, wer oder was wir eigentlich sind, definieren durch das, wozu Gott uns gemacht hat, zu erlösten Gotteskindern, in denen Jesus selbst wohnt und durch die er sein Auferstehungsleben ausleben möchte. Wenn wir diese Tatsache immer wieder bejahen und verinnerlichen, wird sich unser Denken und unser Verhalten und damit unser ganzes Leben verändern. Wir werden verwandelt werden, so wie es in Römer 12, 2 steht. Um beim Bild des Schmetterlings zu bleiben, für ihn ist es selbstverständlich zu fliegen, weil es seinem Wesen entspricht. Und auch wir werden immer mehr das Verlangen verspüren, das Fliegen zu lernen. Und auch für uns wird dieses Fliegen, also das Wandeln im Geist, immer selbstverständlicher werden, weil es auch unserem neuen Wesen entspricht. Und damit es so bleibt, fordert uns die Bibel immer wieder an dieser Gewissheit festzuhalten, also dran zu bleiben. Und dazu finden wir auch einige Hinweise in der Bibel. Ein ganz bekannter Hinweis ist dieses Gleichnis vom Weinstock und die Reben, wo es nur darum geht, dran zu bleiben, dass die Rebe am Weinstock dran bleibt. Oder im Hebräer 12, 1, dort heißt es, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und jetzt kommt der entscheidende Vers, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Für uns ist es ganz entscheidend, wo wir hinschauen. Schauen wir auf uns selber, auf das, was wir in uns selber vorfinden, oder schauen wir auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Oder im Kolosser 3 heißt es, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ja, wonach trachten wir? Wonach sehnen wir uns? Womit beschäftigen wir uns? Sehnen wir uns wie ein Schmetterling nach dem Fliegen, von der Erde wegzukommen in den Himmel oder in Richtung Himmel? Oder krabbeln wir noch immer auf der Erde herum? Also trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ja, zum Schluss noch ein paar Gedanken aus einem Andachtsbuch. Kann man Christen an guten Werken erkennen? Christen sind zuerst einmal gute Werke Gottes. Christen sind das Liebeswerk Gottes und als solche tun sie dann auch gute Werke, Werke der Liebe. Wer sich gefallen lässt, was Gott so gerne an uns tut, der wird dann auch gerne tun, was Gott gefällt. Wer sich von Christus dienen lässt, der wird dann auch mit ihm, mit seinem ganzen Leben, der wird dann auch ihm mit seinem ganzen Leben dienen wollen. Wir können nichts für Gott tun, wenn wir nicht empfangen haben, was er für uns getan hat. Wir sind in allem Gottes Werk, das dann, wie ein Kunstwerk auch, in seiner Wirkungsgeschichte weitergeht. Wenn ein Maler ein Bild, ein Bildhauer eine Figur geschaffen hat, wirken die Werke weiter und erfreuen die Betrachter. So möchte Gott, dass seine Kinder seine Kunstwerke dann weiterwirken. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Amen.